Ja, wir haben schon viel gehört über die Permeabilität. Das ist ja inzwischen schon österreichisches Allgemeinwissen. Leaky Gut, das wird ja mit Probiotika-Schleim behandelt. Dass es nicht ganz so einfach ist und dass es doch wissenschaftliche Daten dazu gibt, möchte ich Ihnen zeigen. Endogene Antibiotika ist vielleicht eine Übertreibung, beziehungsweise nicht ganz korrekt, weil es handelt sich eigentlich um biologisch sehr gut entwickelte und über Jahrtausende entwickelte Moleküle, die eigentlich wesentlich globaler sind als die Antibiotika, die also in den Bakterienmembranen richtige Schäden anrichten und nicht nur die Synthese stoppen. Hier sehen Sie quasi die Mikrobiologie des Gastrointestinaltraktes. Das ist ja, als ich in die Schule ging, war das völlig steril. Man hat das einfach nicht nachweisen können. Man muss da wissen, die klassischen Kulturen, Koch und so weiter, sind hier völlig überholt. Also was Sie aus dem Darm kultivieren können, ist nur ein minimaler Anteil des Mikrobioms. Viel mehr können Sie erst durch die Pyrosequenzierung mit der RNA-Analyse nachweisen. Und erst seit diesen wenigen Jahren, seit das möglich ist, wissen wir, dass hinter jeder Toilette ein potenzieller Nobelpreisträger sitzt, der dieses Mikrobiom analysiert und also Konsequenzen ziehen möchte. Ja. So leicht ist es natürlich auch nicht, weil Sie kriegen ja sozusagen nur, wenn ich das jetzt etwas, wie soll man sagen, salopp sagen darf, vom Auspuff die Daten. Das Mikrobiom befindet sich aber im gesamten Intestinaltrakt, nimmt von oben nach unten immer mehr zu. Wenn Sie einen Säureblocker haben, kann es auch schon oben relativ konzentrierte Mikroben Pools geben. Mikrobiota, Mikrobiom, ich halte es nicht für sehr wichtig, das zu unterscheiden, aber das eine ist das genetische Material, das andere ist die Gesamtheit der Mikroorganismen. Die Zahlen sind sehr groß und die Gene sind ebenfalls sehr groß. Sehr viele dieser Gene sind noch nicht bekannt, die Funktionen sind wahrscheinlich eher primitiv und es gibt eine Art Konkurrenzverhalten, es können sich die Mikroben gegenseitig ausschalten. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen dann. Und auch hier gibt es, wie bei der Pankreatitis, sehr wichtige genetische Faktoren, die offenbar darüber entscheiden, ob jemand einen Leaky Gut bekommt oder nicht. Oder ob jemand eine entzündliche Darmerkrankung bekommt, das ist ja familiär gehäuft. Oder ob eine Pankreatitis zu einer Bakteriämie führt oder nicht. Ja. Prinzipiell ist diese Gesellschaft der Mikroben relativ stabil. Wenn man krank wird, wird das instabil. Es wird dann eher weniger. Gewisse können überwuchern. Ein typisches Beispiel wurde schon angesprochen, die Clostridieninfektion. Clostridien dürfen ja vorhanden sein. Das Toxin sollte nicht nachweisbar sein. Wenn Sie aber jemanden mit Antibiotika behandeln oder mit einer sterilen Ernährung über Jahre lang in einem Pflegeheim ernähren oder fast sterile Ernährung, das verlangen ja die Vorschriften heute, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass es eine sogenannte Dysbiose gibt, dass also gewisse Bakterien überwuchern und die Vielfalt der Bakterien eingeschränkt wird. Ja. Man muss auch darüber nachdenken, dass prozessierte Essen vielleicht ein Faktor stellt. Ja, die leben da drinnen, also einer von denen sagt, sie nennen das Leben, sie werden ausgeschieden und es sind wirklich große Mengen an Bakterien hier vorhanden, 1 bis 1,5 Kilogramm. Der Rest des Stuhls sind natürlich Pflanzenfasern, abgeschilferte Epithelzellen, Wasser und so weiter. Die Stuhlmenge wird ja gemessen von Gastroenterologen. Kriegt man heute keinen Nobelpreis mehr, aber früher hat man gesagt, städtischer Amerikaner 100 Gramm pro Tag, Afrikaner 300 Gramm. Der Unterschied sind Fasern und das Mikrobiom. Ja? Und wir wissen heute, dass viele Informationen im Mikrobiom enthalten sind. Wie ein Organ sich entwickelt, kann sich auch die Vielfalt dieser Bakterien erst über eine Zeit von mehreren Jahren hinweg entwickeln. Hier sehen Sie ein Kind, wo also zu wiederholten Abständen immer wieder Mikrobiom aus dem Stuhl analysiert wurde. Und man sieht hier unten, weil es von hinten schlecht zu lesen, Live-Events. Also hier hat es mal Fieber bekommen. Da wurde hier Reis zugefüttert. Hier wurde Formula-Diät. Ich glaube, das ist eine englische Studie. Hier wurde einmal Amoxicillin gegeben und hier wurde auf Kuhmilch umgestellt. Und jedes Mal sehen Sie, dass die Mikrobiota darauf reagiert und sich einstellt. Das ist innerhalb von 24 Stunden möglich, dass die Bakterien reagieren. Und so schnell ist es wahrscheinlich auch beim kritisch kranken Patienten, dass das Mikrobiom auf eine Intervention reagiert. Hier wird relativ plakativ unterschieden zwischen gut, grün und schlecht, rot. Also die gesunden Mikrobiomcharakteristika schützt gegen Pathogene, also verdrängt Clostridien zum Beispiel, trainiert und stimuliert das Immunsystem. Also ganz ohne Endotoxin hätten wir wahrscheinlich viel mehr Krebs, erzeugt Nährstoffe. Das ist ja ganz interessant. Bei den Dicken kommt hinten weniger Energie heraus, weil sogenannte Firmikuten helfen, Zellulose zu spalten. Also für Dünne ist Zellulose ein Ballaststoff, für Dicke eine Ernährung. Und der Unterschied sind die Mikrobiota. Ja? Und hier sind diese AMPs schon genannt, also die antimikrobiellen Peptide, die hier natürlich eingreifen, regulieren können. Prinzipiell ist das Ziel natürlich zu überleben und die Gesundheit zu erhalten. Und bei gewissen allgemeinen Erkrankungen reagiert das Mikrobiom logischerweise mit. Es gibt eine Sekretion antimikrobieller Peptide, die wir erst in den letzten Jahren gut kennengelernt haben, und es reduziert sich diese Vielfalt. Die erholt sich natürlich, wenn der Gesamtorganismus sich erholt, aber irgendwann erholt sich es nicht mehr, und das hohe Alter ist ebenfalls von einer Dysbiose gekennzeichnet. So viel wissen wir noch nicht darüber, aber Neigung zu Infektionen, vermehrte gramnegative Bakterien. Das ist so eine Art genetische Landkarte, ein Profil, wo die Klassen visuell dargestellt werden. Und Sie sehen hier, da gibt es Stuhlproben von jemand mit einer Diarrhoe, akute blutige Diarrhoe. Das unterscheidet sich färbig, da sind andere Bakterien vorhanden, das wissen wir ohnehin. Manche von denen kann man messen, aber in dieser großen Vielzahl von Hunderten oder Tausenden Bakterien sind die einzelnen Individuen hier nicht mehr so wichtig, sondern die Gruppen sind wichtig. Ich zeige Ihnen das dann gleich. Die drei Möglichkeiten aus dem Stuhl: Man kann also das Calprotectin verwenden bei einem Patienten mit Verdacht auf entzündliche Darmerkrankung. Das ist auch in Ötzis Magen schon gefunden worden. Das ist ein antibakterielles Peptid, das uralt ist. Üblicherweise wird dieses 16S-RNA-Genprofil gemacht. Das kann man auch mit Fisch, einer Methode, nachweisen, schon viele Jahre. Man kann aus Biopsien, aber auch aus dem Blut versuchen, hier Daten zu generieren. Und man sieht dann hier einen Stammbaum oder einen Phyllus oder wie man nennt, Domain, Phyllum, Class, Order. Und man kann hier die Mikrobiota quasi charakterisieren, mit Farben darstellen und ein Profil für einen individuellen Stuhl oder Menschen herstellen. Ja, das ist nicht so stabil, dass es sich auszahlen würde, das an die Wand zu hängen, aber es ändert sich im Laufe des Lebens. Und es ist interessant, gewisse Faktoren sind damit assoziiert. Hier zum Beispiel Mundgeruch, da wird ja immer wieder behauptet, das ist Helicobacter. Das ist nicht der Fall, hier sind Clostridien und Prevotellacea dominant, im Gegensatz zu diesem gesunden ohne Mundgeruch, wo die Bacilli und die Actinomyces vorkommen. Ja? Hier sehen Sie die Unterschiede zwischen Europa und Afrika, und zwar zwischen in Florenz lebenden italienischen Kindern und afrikanischen Kindern, die einen Hirsebrei essen als Hauptnahrungsmittel, und Sie sehen, wie stark die Mikrobiota reagiert. Hier die Bakterioidetes, die blau gefärbt sind, sind fast 3/4 des gesamten Mikrobioms. In Europa sind diese Firmikuten, die gleichzeitig dick machen, die Hälfte des Mikrobioms. Das heißt, man versteht, warum gewisse Krankheiten mit der Ernährung einhergehen, warum sogenannte Wohlstandskrankheiten heute gar keine Wohlstandskrankheiten, sondern Fehlernährungskrankheiten sind. Ist aber nicht mein Thema, gehe ich nicht drauf ein. Hier sehen Sie zum Beispiel, die WHO möchte Afrika helfen, gibt den Kindern Eisen, damit sie keinen Eisenmangel bekommen. Und was passiert? Sie kriegen Durchfall. Ja? Und Sie sehen hier, die Firmikuten werden mehr durch das Eisen, weil Eisen ist ein Wachstumsfaktor. Escherichia coli, Shigella vermehrt sich dieser Faktor. Shigella ist auch nicht besonders günstig. Clostridien werden mehr Firmikuten. Und Bifidobakterien, die nach allen Daten als günstig gelten, werden weniger. Das heißt, durch Eisenzusatz alleine können Sie hier negative Gesundheitseffekte haben. Klinisch resultiert Durchfall. Jetzt zur Funktion des Mikrobioms. Ich möchte über den Darm sprechen heute. Haben wir schon gesagt, das Immunsystem wird trainiert, die Schädlinge werden unterdrückt, wie auch immer. Vitamine, denken Sie an Vitamin K, werden erzeugt im Darm, und Antibiotikagabe reduziert das, wie Sie alle wissen, zum Beispiel Cephalosporine, da gibt es teilweise Makomar-Effekte. Hilft bei der Spaltung, ob das eine Hilfe ist bei den Dicken, ist die Frage. Beeinflusst den Stoffwechsel, entwickelt die Körperorgane in der Evolution schon. Energiegewinnung und Barriere. Ich möchte mich auf zwei Dinge konzentrieren. Unterdrückt schädliche Bakterien, beeinflusst die Barriere. Und das ist ein Interplay, wie man so schön sagt. Die Barriere ist nämlich nicht so simpel. Die klassische Anatomie kennt sie nicht, weil das Formalin aus den Proben löst das einfach auf. Aber es gibt es trotzdem. Auch da gibt es neue Fixierungsmöglichkeiten, die teilweise schon alt sind, aus dem 19. Jahrhundert, kanoage Lösung. Die erhalten diese Barriere, und man kann das nachweisen, auch im Mikroskop. Und was jetzt die neue Information ist, in diesem Barrierefilm sind Antibiotika oder antimikrobielle Peptide drinnen, aber auch Immunglobuline. Das heißt, das ist nicht nur eine physische, sondern eine Immunbarriere. Und je größer die Anforderungen an die Barriere sind, desto dicker ist sie und desto komplexer ist sie. Also im Dickdarm, im Magen sind die zweischichtig, eine relativ stabile und eine mobile quasi Gleitschicht. Im Dünndarm, wo wenig Bakterien sind, ist das einschichtig. Und im Dickdarm nimmt die Dicke eher zu Richtung Rektum. Mucus ist eine Zusammenfassung dieser Schicht oder Mucine, und wir wissen, es gibt hier viele Gene, die dafür genetisch also programmiert sind, diese Abwehrstoffe zu produzieren, und es ist nachgewiesen worden, wenn Sie Morbus Crohn haben, haben Sie Probleme bzw. ein dysfunktionelles Mucin, und Sie können nicht diese Barriere aufrichten, die andere Gesunde haben. Aber auch erklärt zum Beispiel, dass Sie nach einer Gastroenteritis eine Neigung bekommen für eine entzündliche Darmerkrankung. Hier ist das genetisch zeigt, es ist wie ein Netz, das ist die stabile Schicht, das ist eher diese variable Schicht und die ist offenbar auf sehr viele Umwelteinflüsse anfällig, das zeige ich Ihnen noch. Die Becherzellen werden bei Entzündung reduziert, das heißt Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch kritisch kranke Patienten haben natürlich weniger Schleimbildung, weniger Isolierungsschicht und sind quasi diesen Mikroben, dieser Vielzahl des Mikrobioms, mehr oder weniger ungeschützt ausgeliefert. Auch das ZNS spielt hier eine Rolle, die Opioide spielen eine Rolle, also systemische Opioide machen hier Kanäle ebenfalls auf. Und ich möchte Ihnen noch zeigen, dass auch das Mikrobiom selber hier eine regulierende Rolle hat. Noch hier, wie das ausschaut, also die sind zum Teil fest verankert, zum Teil weniger fest verankert, können sich vernetzen über dieses Cystein zum Beispiel. Also Aminosäuren vernetzen einander. Dieses Netz ist aber relativ instabil und zum Beispiel durch Sulfat oder Sulfid können Sie das Netz auch zerstören. Hier sehen Sie ein Präparat einer Appendix und Sie sehen hier bei dieser Muzinfärbung, ich habe das schon einmal hergezeigt, den Herrnstein, sehen Sie doch sehr deutlich, dass hier eine Barriere ist. Man sieht hier überhaupt keine Bakterien. Gelb sind hier mit der Fischtechnik angefärbte Bakterien. Hier sehen Sie die Histologie einer Appendizitis. Keine Barriere vorhanden. Beim Gesunden ist diese Barriere vorhanden. Und Switzinski hat vor 15 Jahren bahnbrechende Arbeiten in Berlin gemacht und nachgewiesen, dass Patienten mit Crohn und Colitis einen Barrieredefekt haben. Ja? Leaky Gut wurde schon angesprochen, es gibt viele Parameter, aber keine perfekten Parameter und wir können es in der Praxis eigentlich nicht gut messen, vielleicht noch mit dem Calprotectin, ob eine Entzündung im Darmlumen stattfindet oder nicht, aber alle diese hochdiffizilen Tests liegen in Österreich nicht zur Verfügung. Zusammenfassend, bei entzündlichen Darmerkrankungen sind einige Veränderungen bekannt, also das Mikrobiom wird weniger, die Vielfalt wird weniger, es gibt weniger von diesen Bacteroidetes, Mukusschicht wird verdünnt, es kommen Pathogene dazu und das ist ein interessanter Keim, der in der Intensivmedizin noch unbekannt ist, Fäkalibakterium Prausnitzii. Wenn der vorhanden ist, geht es dem Patienten gut. Ja? Ist natürlich die Frage, ist der da, weil es dem Patienten gut geht oder geht es dem Patienten gut, weil der Keim da ist? Ja? Das sind so diese Assoziationsstudien, kann man nicht beantworten. Aber man könnte sagen, wenn der Darm keine antimikrobielle Funktion hat, dann kann sich dieser Keim hier ausbreiten. Es ist jetzt nicht gelungen, durch Stuhltransplantation Crohn und Colitis zu heilen, aber manche Leute sprechen darauf an. Ja? Und die Mikroben haben auch Funktionen, das ist sehr viel und sehr komplex, da gehen wir aus Zeitgründen nicht drauf ein. Ein weiterer Faktor, der neu ist, möchte ich Ihnen zeigen hier. Das ist hier eine Bakterienfärbung und hier sehen Sie analysiert die Dicke, und zwar die Abstände zwischen Bakterie und Zellen. Ja, das Grüne ist hier die Darm-Mukusschicht und Sie sehen hier durch handelsübliche Konservierungsmittel, die im Essen drinnen sind, wie Carboxymethylcellulose, CMC abgekürzt, oder Polysorbat 80, ein Produkt einer österreichischen Firma zum Beispiel, können Sie beim Versuchstier nicht nur die Dicke dieser Trennschicht vermindern, verringern, nein, Sie können wesentlich mehr erzeugen. Sie können Diabetes auslösen, Sie können den Appetit steigern und Sie können die Blutglucose nach einer 15-stündigen Fastenperiode steigern. Das heißt, hier sind Effekte, die kommen zum Tragen, die wissen wir noch gar nicht. Das heißt, durch das Mikrobiom metabolische Effekte und ich denke mir, die Insulinresistenz des Intensivpatienten ist hier ein sehr interessantes Gebiet, das man wahrscheinlich untersuchen müsste. Wir wissen ja nicht, ob in diesen Ernährungslösungen und den ganzen oralen Medikamenten nicht ebenfalls diese Stabilisatoren und Tenside drinnen sind. Ja, bei Tensiden sollten wir aufpassen. Gallensäuren sind zwar auch Tenside, wirken aber protektiv. Ich habe hier in Herrnstein eine Geschichte gehört. Da hat eine ältere Dame aufgrund einer Gallenblasenfistel täglich ihre Galle getrunken. Das ist über viele Jahre gut gegangen. Dann hat sie einen Unfall gehabt, wurde in einem steirischen Krankenhaus behandelt und die Chirurgen haben gesagt, sie ist verrückt, warum sie die Galle trinkt. Sie soll jetzt nichts mehr trinken und darauf sei sie in einer gramnegativen Sepsis gestorben. Ja? Das nur zur Illustration dieses Bildes, aber ich glaube, da ist ein Fünkchen Wahrheit da drinnen. Ja? Und jetzt kommen wir zum Hauptteil, das sind diese AMPs oder HDP, Host Defensive Peptides. Das ist eine sehr komplexe Gruppe von Peptiden, also kleinen Eiweißkörpern, die meist unter 50 Aminosäuren sind und die sich hier in die Membran einbauen und die Bakterienmembran schädigen können. Das ist also nicht nur für Tiere, auch für Pflanzen und Bakterien selbst nachgewiesen. Gibt es die direkte und die indirekten Wirkungen. Das ist die Immunmodulation, das heißt, diese Peptide können auch das Immunsystem modulieren. Hier nochmal sozusagen die ganze Wahrheit, hier sehen Sie die Paneschen Körnerzellen. Ich habe das immer gelernt in der Anatomie, gedacht, komisch, was sind das Körnerzellen? Die erzeugen diese Antibiotika oder antimikrobiellen Peptide, das Defensin zum Beispiel. hier die Beta-Defensine, es kommen aber noch die Alpha-Defensine und hier gibt es Mutationen bei Morbus Crohn. Also das regt sozusagen an, die Barriere zu stabilisieren, wenn diese Defensine da sind. Hier sehen Sie die stabile Schicht, hier die instabile oder vulnerable Schicht, aber hier sehen Sie auch im Lumen, was sich da alles abspielt, wie die Immunantwort mit dendritischen Zellen, Plasmazellen, Makrophagen hier funktioniert und wie transluminal sozusagen das Immunsystem aktiviert wird und verhindert, dass hier Bakterien eindringen, was eben beim kritisch kranken Patienten nicht funktioniert. Hier noch eine Zusammenfassung, also nicht allein die Barriere ist es, sondern diese Peptide haben eine Unzahl von Funktionen, auf die ich aus Zeitgründen natürlich nicht ganz eingehen kann, aber Differenzierung der Darmepithelien, Aktivierung von Immunzellen, Adjuvanticity, das heißt, dass die Bakterien andere angegriffen werden können, dass also Immunantworten unterstützt werden, Autophagie, Apoptose, Angiogenese, Wound Repair, Endotoxinneutralisation und so weiter. Das heißt, das ist eine hochinteressante Substanzklasse. Hier abgebildet, das muss man nicht auswendig können, aber es gibt ein paar Gruppen, die ich Ihnen auch noch zusammengefasst habe. Und es gibt viele, viele Publikationen, was die alles machen können. Ja, also sie sind Bakterizid teilweise. Teilweise sind sie eher auf die Barriere wirksam. Wie genau, wissen wir heute noch nicht. Die meisten sind gegen LPS, gegen Endotoxin, wirksam. Und da gibt es Interaktionen, die ich ganz kurz hier abbilden möchte. Das ist hier ein Defensin. Und das Defensin kann erreichen, dass die Tight Junctions verengt werden, beziehungsweise wirklich tight sind. Das heißt, es kommt zu einer Synthese von permeabilitätsverbessernden Proteinen und Peptiden in der Darmwand durch verschiedene Interaktionen zwischen den Defensinen oder diesen Peptiden und den Rezeptoren hier. Katelizidine werden zum Teil auch in die Galle sezerniert und das ist interessant, die sind teilweise von Vitamin D beeinflussbar. Also wenn Sie viel Vitamin D im Blut haben, haben Sie mehr Katelizidine. Defensine, genetische Faktoren, Histatine, Platelet, AMP und Psoriasin. An allen Grenzflächen hat die Natur das entwickelt, so auch an der Haut und Psoriasin kommt, wie der Name schon sagt, aus der Psoriasis. Ob das in der Intensivmedizin einmal wichtig wird, wissen wir nicht. Wenn der Patient akut in den Schock geht, dann wird freigesetzt, das heißt, dann ist die Darmbarriere tatsächlich geschädigt. Da können Sie diese Polypeptide auch im Blut nachweisen. Das ist sicher kein guter Test für eine Sepsis, wie Sie sehen. Innerhalb einiger Tage wird das wieder reduziert und geht zurück als Zeichen, dass die Sepsis sich zurückbildet. Die Bakteriellen möchte ich hier nur andeuten. Da gibt es eine interessante Gruppe, diese Phagenschwanz, die sind relativ spezifisch und damit scheinen sich Bakterien gegen ähnliche Bakterien auch wehren zu können. Zerstört auch gramnegative, ähnlich Beta-Lactamen, die teilenden Bakterien. Das heißt, sie sind nicht so letal wie die anderen, unterbinden die Zellwandsynthese. Diese hier sind relativ stabil. Lantibiotika sind lange bekannt, werden zur Lebensmittelkonservierung eingesetzt und die sind spezifisch. Das heißt, hier ist sozusagen eine Art Konkurrenzregel mit diesen Peptiden vorhanden. Ganz kurz, das ist diese Phagengruppe. Hier organisieren sich verschiedene Proteine an der Zellmembran, binden an Rezeptoren und anschließend bilden sie eine Pore. Also die Zelle rinnt dann sozusagen aus. Das sehen Sie hier auch grafisch dargestellt. Und hier sehen Sie die elektrisch geladenen AMPs, die sich hier zu einem Kanal formieren und die Zelle energetisch lahmlegen, aber auch zum Beispiel das Endotoxin verändert. Das Endotoxin lagert sich anders an und kann nicht mehr den Lipidanteil präsentieren. Es ist ganz interessant, es gibt sehr viele Interaktionen hier. Und eine wichtige Infektionsgruppe sind natürlich Implantate bzw. Biofilme. Das ist das, wo wir mit den Antibiotika heute nicht weiterkommen, weil das nicht dort hinein diffundiert, weil es einerseits eine Schleimschicht drüber gibt, andererseits, weil die Bakterien nach kurzer Zeit resistent sind. Und hier sehen Sie mögliche Anwendungsideen für diese AMPs, dass also hier Implantate, überall wo Biofilme eine Rolle spielt, alte Menschen, chronische Krankheiten, große Aggregate von Bakterien, wo die Antibiotika nicht hineinkommen, in der Zukunft eine Rolle spielen. Es wird auch gefördert in den USA. Allerdings gibt es meines Wissens noch keine praktisch anwendbaren Präparate. Wir müssen uns auf das verlassen, was der Patient selber aufstellen kann. Wir müssen nur versuchen, hier nicht in die Quere zu kommen. Und in die Quere kommen heißt natürlich, wenn ich seinen gesamten Bakterienrasen ausradiere, in der Meinung, dass ich ihm was Gutes tue, dann können sich sehr leicht die Bösen ausbreiten sozusagen. Ja? Aber es ist eine vielversprechende Kombination, man kann sicher kein einziges nehmen. Es gibt die Gruppen Lactoferrin, Limulus, den habe ich schon einmal präsentiert, Katelizidine, Granulosine aus den Granulozyten, die hier diese Wirkung haben können. Ja, also es wird diskutiert, dass Lactoferrin-basierte Biofilme knacken können, teilweise trotz schwacher antibakterieller Wirkung, aber hier durch die Wirkung auf die Zellmembran weniger TNF freisetzen hochinteressant, das ist hier diese Bindung des Limulus-Proteins, mit dem das Endotoxin detektiert wird. Auch hier kann das LPS neutralisiert werden. Ob das in der Praxis ankommt, wissen wir alle nicht. Ja, hier sehen Sie eine Korrelationsstudie. Je öfter jemand Antibiotika nimmt, desto häufiger kriegt er oder sie Morbus Crohn. Und es wird diskutiert, dass man sich hier beneficielle Bakterien, gutartige Bakterien, durch die unkritische Antibiotikatherapie ruiniert und die kommen dann nicht mehr zurück. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber es gibt jedenfalls Keime, nicht nur den Fecalibacterium brausnitzii, sondern auch dieser Akkermansia, die tatsächlich eine Gesundheitswirkung haben, gesünderen Stoffwechselstatus haben, weniger Adipositas, größere Artenvielfalt, und wenn Sie eine Diät halten und mehr von diesen Bakterien im Darm sind, dann haben Sie eine bessere Stoffwechselkontrolle. Ob das bei den Intensivpatienten funktioniert, wissen wir nicht, weil wir es nicht probiert haben. Hier sehen Sie nochmal zusammenfassend, das ist Gesundheit, keine Bakterien, funktionierende AMPs, das ist Krankheit bei Morbus Crohn, dysfunktionaler Mucus, aber auch in erster Linie fehlende Defensine. Hier Colitis ulcerosa, Mucus abgeschilfert, Blut im Stuhl und hier Bakterien, die bis direkt in die Zellwand hineindringen und die Entzündung unterhalten. An den aktiven Entzündungen ist eigentlich die Bakterizität so groß, dass diese Bakterien hier nicht mehr nachweisbar sind. Noch ganz was anderes, ein Diätexperiment. Man hat also schwarze Amerikaner genommen und hat geschaut, die haben so ein hohes Risiko für Darmkrebs, das ist höher, hat es verglichen mit am Land lebenden Afrikanern. Und was hat man gemacht? Man hat den Amerikanern in der Stadt das Essen jener landlebenden Afrikaner gegeben und siehe da, innerhalb von 14 Tagen hat sich die Mikrobiota umgedreht, aber auch diese Proliferationsindizes, die zuerst bei den Stadtamerikanern hoch waren, haben sich dann reduziert, während sie bei den Afrikanern mehr wurden. Das heißt, die Diät entscheidet über das Mikrobiom, über die Effekte des Mikrobioms und letztlich auch über das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Es gibt verschiedene Faktoren, aber das ist jedenfalls etwas, was auch für den Intensivpatienten wichtig sein dürfte. Diätetische Faktoren, und am Schluss möchte ich darauf kommen, die hier in der Nahrung möglicherweise gutartige Effekte haben. Ja? Berberitze kenne ich als eine rote Beere, die teilweise im Reis mitgekocht wird oder in irgendwelchen Fruchtsalaten sich versteckt, aber jedenfalls in geringen Mengen vorhanden ist, zeige ich nur als Beispiel. Wenn Sie das einer Maus verfüttern, können Sie bei einem Sepsis-Modell mit Berberitze, also Berberin, dieses Claudin, das normalerweise runtergeht, stabilisieren. Und Sie können hier in der Histologie anfärben, in der Berberin-Gruppe, dass hier tatsächlich dieses Tight-Junction-Protein erhalten bleibt. Aber noch mehr, Sie können nachweisen, dass die Auflösung des Darms in der Kontrollgruppe, die Sie hier gut sehen, unterbleibt. Das heißt, das ist ein mögliches Modell. TNF wird weniger freigesetzt und die Permeabilität ist nicht erhöht im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also ein sehr interessantes Konzept. Ob das jetzt in der Praxis ankommt, wissen wir nicht. Kurkuma habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal hier präsentiert. Kurkuma, weniger Darmmasse, weniger Ödem, weniger TNF, IFN-Gamma, IL-6 und so weiter. Ob das in der Praxis was bringt, schon 0,5% im Trinkwasser scheint einen Effekt zu haben. Ja, das heißt, es gibt Natursubstanzen, an die wir uns gewöhnt haben genetisch und die bei uns einen Effekt auslösen. Ob wir das in der Intensivmedizin allerdings ausnutzen können, steht in den Sternen. Sulfit wird immer wieder genannt als ein potenzieller Mukusknacker. Also hier ist die Barriere dann gestört durch Sulfit in der Ernährung. Hier sehen Sie auch, wenn Sie zu viel Antibiotika geben, eine Dysbiose auslösen, dann vermehren sich die Darmbakterien über Zeit. Hier gehen sie eher zurück und die resistenten Keime kolonisieren den Darm. Das heißt, was wir machen, empirisch Antibiotika geben, vor allem orale Antibiotika geben, ist für das Mikrobiom meistens harmlos, aber für Intensivpatienten möglicherweise fatal. Probiotika haben in der, wie soll man sagen, Volksmedizin eine gewisse Rolle erlangt. Wir wissen auch, dass Infektionen, auch die Ventilatorpneumonie, reduziert wird, offenbar über diesen Konkurrenzdruck, aber auch über Peptide, die von Lactobacillen erzeugt werden. Die Mortalität ist hingegen nicht gesenkt worden, sodass wir nicht evidenzbasiert Probiotika geben können, gewisse sogar vermeiden müssen bei immunsupprimierten Patienten, wie zum Beispiel der Hefepilz Saccharomyces. Ich fasse zusammen, das intestinale Mikrobiom, früher auch als Darmflora bezeichnet, ist ein Organ, hat sehr viele Zellen, noch viel mehr Gene und ist wesentlich umfassender als wir. Ob das ein Leben ist, steht in den Sternen. Die Dysbiose ist ein immer moderner werdendes Wort, das heißt eine Veränderung der gesunden Flora in Richtung krankmachende oder gestörte Flora und spielt in der Entstehung vieler Erkrankungen, sicher auch des septischen Schocks und des Multiorganversagens, eine Rolle. Wir wissen, bei Sepsis ist die Barriere gestört. Die Dysbiose kann ungezählte klinische Probleme triggern. Nachdem wir nicht vor Ort sind, wissen wir es nur indirekt. Tenside können das verstärken, Sulfide möglicherweise, aber natürlich auch die Ischämie durch die Katecholamintherapie oder die Porenöffnung durch die Opioide. Da werden Wasserkanäle geöffnet, die hier die Permeabilität beeinflusst und die Motilität hemmt. AMP, also antimikrobielle Peptide, sind eine lokale antimikrobielle Barriere. Wenn Sie einen septischen Schock haben, können Sie es im Blut nachweisen, ist sicher nicht wichtig. Und es gibt einige therapeutische Ansätze, diese endogenen Antibiotika zu fördern. Wir stehen aber sicher erst am Anfang. Die kommerzielle Entwicklung hat nicht gut funktioniert. Aber ich denke mir, gewisse Ernährungsinterventionen, sprich natürliche Ernährung, könnten hier eine Wirkung haben. Und die opiatinduzierte Darmdysfunktion sollte auf jeden Fall verhindert werden. Es ist ja eh schon mal angedeutet worden, die Regionalanästhesie. Fäkale Bakterientransplantation, glaube ich, ist für Intensivpatienten zu toxisch. Ja, das fiebern sogar normale Menschen an. Und die sind ja auch immunsupprimiert, denken sie an CARS. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Ich habe aber einen Freund in Holland, der hat aus einer amerikanischen Firma einen Spender gefunden, der bisher alle geheilt hat, die transplantiert wurden. Kostet $200 und man kriegt einen 1A-Stuhl. Ja. Die Barrieremodulation, da gibt es bisher wenig Daten, aber möglicherweise AMPs und Probiotika oder die Pflanzen. Vielen Dank.